Liebe Gemeinde, wir verlassen heute die Ära Angela Merkel. Manche atmen auf und sagen, das wird auch mal Zeit. Andere atmen tief durch und sagen, das war eine gute Zeit. Wir sind aber nicht hier, um eine letzte Wahlkampfrede für die eine oder andere Seite zu hören. Wir sind hier, um Gottesdienst zu feiern und eine Predigt zu hören. Die Predigt hat nach evangelischem Verständnis eine zentrale Stellung im Gottesdienst. Sie ist dazu da, um Glauben zu wecken und Glauben zu stärken. Glauben im Sinne von Vertrauen. Vertrauen darauf, dass Gott die unsichtbare Wirklichkeit aller Dinge ist, auch unseres Lebens. Vertrauen darauf, dass wir mit ihm rechnen können und unser Leben auf ihn bauen können, wie ein Haus auf einen Felsen. Vertrauen darauf, dass wir ihm nicht egal sind. Vertrauen darauf, dass er uns liebt und uns im Leben und im Sterben nicht verlässt. Vertrauen darauf, dass wir von ihm herkommen und zu ihm hingehen. Glauben ist zuallererst dieser Akt des Vertrauens. Den können wir nicht selber in uns auslösen. Dieses Vertrauen gibt es nur geschenkt. Die Predigt ist so etwas wie der Karton, verpackt mit buntem Papier und Schleife. Innen drin steckt, hoffentlich jeden Sonntag, die gute Botschaft, die unser Vertrauen in den menschenfreundlichen Gott weckt und am Leben erhält. Was ich gerade gesagt habe über die Rolle der Predigt im Gottesdienst, das haben die evangelischen und mit ihnen auch die evangelischen Freikirchen von Paulus gelernt. Wir hören heute einen Abschnitt aus seinem Römerbrief, in dem er darüber schreibt. Paulus kannte die Gemeinde, an die er da schrieb, die Gemeinde in Rom, nicht. Er hat sie nicht gegründet und auch nie besucht zu diesem Zeitpunkt. Der Römerbrief ist deswegen anders als andere Paulusbriefe. Die anderen Briefe hat er alle an Gemeinden oder an Personen geschrieben, die er kannte. In den anderen Briefen hat er Fragen beantwortet, zurückgeblickt auf die gemeinsame Zeit in der Gemeinde, er hat erzählt, wie es nach seiner Abreise in der Gemeinde weitergegangen ist und so weiter. Der Römerbrief hat einen anderen Charakter. Noch nicht. Paulus hatte Pläne, sein Evangelium bis an die Enden der Erde zu bringen. Die Enden der Erde in westlicher Richtung, das war vom östlichen Mittelmeer aus betrachtet, Spanien. Paulus wünschte sich, nach Spanien zu reisen und Rom sollte eine Zwischenstation auf diesem Weg werden. Und er wollte gerne, dass die Gemeinde in Rom ihn für die Weiterreise ausrüsten würde. Dazu mussten sie ihn ein bisschen kennenlernen. Und um sich der Gemeinde zu empfehlen, hat Paulus sich hingesetzt und sein Evangelium einmal systematisch von A bis Z niedergeschrieben. Der Römerbrief ist in weiten Teilen nicht so sehr ein Brief, mehr ein Traktat, eine einzige große Zusammenfassung seiner Botschaft. Unser Predigttext für heute, der steht ziemlich weit hinten in Kapitel 10. Da schreibt Paulus über die Erwählung der Juden. Und mittendrin geht es darum, dass Bekennen und Glauben der Schlüssel zum Heil sind, für Juden genauso wie für Nichtjuden. Hören wir selber, ich lese aus Römer 10, die Verse 9 bis 18. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten erweckt hat, wirst du gerettet werden. Mit dem Herzen nämlich glaubt man auf Gerechtigkeit hin, mit dem Mund bekennt man auf Rettung hin. Denn die Schrift sagt, keiner, der auf ihn vertraut, wird bloßgestellt werden. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, denn sie haben alle ein und denselben Herrn, der alle reich macht, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand da ist, der verkündigt? Und wie soll man verkündigen, wenn man nicht gesandt wurde? Denn es steht geschrieben, wie sind doch willkommen die Füße der Boten, die Gutes verkündigen. Doch nicht alle haben auf das Evangelium gehört. Jesaja sagt: Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Also kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber geschieht durch das Wort von Christus. Aber, so frage ich, haben Sie etwa nichts zu hören bekommen? Im Gegenteil, in die ganze Welt hinaus ging ihr Ruf, und an die Enden der Erde drangen ihre Worte. Man merkt, Paulus ist ein Schriftgelehrter. Er argumentiert mit Schriftzitaten, aber es ist keine komplizierte Theologie, die er hier vorträgt. Es geht schlicht darum, wie man zum Glauben kommt. Durch das Hören der Predigt. Das soll man nicht allzu technisch verstehen, als könnte man nur so und nicht anders zum Glauben kommen. Paulus selber ist ja auch nicht durch eine Predigt zum Glauben gekommen. Bei ihm hat der Auferstandene selber sich zu Wort gemeldet mit einer einzigen Frage: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Andere hatten Träume oder eine fromme Oma oder eine Jugendfreizeit oder einen Jesusfilm auf Bibel-TV. Die Wege des Herrn sind ganz verschieden. Trotz allem, Predigten zielen darauf, Glauben zu wecken und sie zu stärken. Manchmal fassen Menschen während der Predigt den Entschluss, sich taufen zu lassen oder etwas in ihrem Leben zu ändern. Nach meiner allerersten Predigt kam eine junge Frau auf mich zu und die sagte mir, sie hätte sich während der Predigt entschieden, sich taufen zu lassen. Sie war so am Schwanken hin und her, aber das war der Punkt. Ich dachte, die war viel zu lang, die Predigt. Ich war so aufgeregt, meine Zunge klebte die ganze Zeit in meinem Gaumen fest. Das war nix. Wer weiß, ob ich eine zweite Predigt gehalten hätte ohne diese junge Frau. Die Predigt ist ein Transportmittel für den Geist Gottes. Und unsere Aufmerksamkeit ist die Laderampe, an der ausgeladen wird, was er uns liefern will. Kyries Jesus, schreibt Paulus, das heißt, Jesus ist der Herr. Das ist die Kurzform des Evangeliums, das Paulus in alle Welt tragen will. Jesus ist Herr. Mein Herr ist der gekreuzigte und auferstandene Jesus von Nazareth, der für mich der Christus ist, der Messias der Juden, der gesalbte König des Reiches Gottes, das nicht von dieser Welt ist. Auf ihn gründe ich mein Leben. Wer das mit seinem Mund bekennen kann und im Herzen darauf vertraut, dass Gott diesen Jesus von den Toten auferweckt hat, der wird gerettet werden, schreibt Paulus. Was du über die Taufe denkst oder über die Kirche oder über den Heiligen Geist, das ist nicht heilsentscheidend. Welche Lieder du singst, in welche Gemeinde du gehst, Nebensache. Wenn Jesus dein Leben bestimmen kann, wenn du damit rechnest, dass Gott Macht hat über den Tod, dann wird dir nichts geschehen. Das Bekenntnis zum Kyrios Jesus, zum Herrn, den Gott von den Toten auferweckt hat, das verbindet uns mit allen Christen weltweit, mit denen in den alten Kirchen genauso wie mit den Christen in den jungen Kirchen. Deswegen sind wir in der ACK, deswegen sind wir in der Evangelischen Allianz. Wir versuchen, so viel Gemeinschaft wie möglich mit allen zu haben. Paulus war es wichtig zu betonen, dass das Bekenntnis zum Herrn Jesus die Christen aus dem Judentum mit den Christen aus dem Heidentum verbindet. Das war eine ziemlich neue Sache damals. Es hat ja alles im Judentum angefangen. Heute sind Judentum und Christentum getrennt und nach jüdischer Auffassung kann man entweder nur Jude oder Christ sein. Wer sich als Jude zu Christus bekennt, hört auf, ein Jude zu sein. Messianische Juden sehen das anders. Sie sehen sich weiterhin als Juden, die in Jesus Christus ihren Messias gefunden haben. Wir können das nur von außen zur Kenntnis nehmen. Mit dem Herzen glaubt man, sagt Paulus, nicht mit dem Kopf. Das Herz war zu Paulus Zeiten allerdings kein Bild für das Gefühl, so wie es heute eigentlich ist, sondern das Herz ist das Zentrum der Persönlichkeit, der ganze Mensch, so wie er wirklich ist. Mit Gefühl, Verstand und Willen, alles, was dazu gehört. Wir könnten sagen, es geht darum, authentisch zu glauben, nicht aufgesetzt. Glaube ist keine Ideologie, die man lernen und dann propagieren kann. Glauben ist eine Herzenssache, von der der Mund dann übergeht, weil das Herz so voll davon ist. Hier hat Paulus nicht so sehr die Inhalte des Glaubens im Blick, die zum Beispiel im apostolischen Glaubensbekenntnis aufgelistet sind: Schöpfung, Dreieinigkeit, Jungfrauengeburt, Kreuzigung, Auferstehung, Wiederkunft, Weltgericht. Diese ganzen Dinge, an die man auch glauben kann oder auch nicht, wo man verschiedener Meinung sein kann. Es geht ihm um den Akt des Glaubens, und der besteht im schlichten Vertrauen in Gottes Güte und Macht. Und deswegen zitiert er eine Schriftstelle aus Jesaja 28, die spricht genau davon: Keiner, der auf ihn vertraut, wird bloßgestellt werden. Für Paulus muss das ein langer innerer Weg gewesen sein, sein jüdisches Exklusivdenken zu öffnen für die Erwählung der Heiden. Hier präsentiert er das Ergebnis dieses Weges. Juden und Heiden sind bei Gott gleichermaßen willkommen. Sie können beide von Herzen glauben. Und das äußert sich darin, dass sie den einen Gott und Herrn im Gebet anrufen. Das macht sie reich, sagt Paulus. Unser wirklicher Reichtum liegt nicht auf unserem Bankkonto oder in unserem Aktiendepot. Reich sind wir, wenn wir eine Gottesbeziehung haben. Nach dem zitierten Prophetenwort aus dem Buch Joel rettet uns diese Gottesbeziehung durch die bevorstehende globale Katastrophe. Sie rettet uns nicht davor, aber hindurch. Manche meinen, jetzt ist es bald soweit mit der Katastrophe. Andere kämpfen und demonstrieren, damit es nicht so weit kommt. Wie es auch immer kommt, ob wir den Weltuntergang noch erleben oder ob noch 1000 Generationen nach uns kommen, das Vertrauen auf Gottes Güte und Macht rettet uns auch durch die vielen Katastrophen unseres Lebens, die hier und jetzt schon passieren. Glaube macht resilient, kann man sagen. Resilienz ist laut Wikipedia die Fähigkeit eines Menschen, Lebenskrisen oder akuten Stress ohne anhaltende Beeinträchtigungen durchzustehen. Dazu hilft uns der Glauben. Teilweise ist das auch angeboren, Resilienz. Es gibt entspanntere Menschen und angespanntere Menschen, aber man kann das Entspannen auch lernen. Und der Glaube ist eine gute, vielleicht die beste Schule dafür. Also lassen wir uns doch damit beschenken, gleich hier und jetzt, durch die Predigt, die das herbeisprechen kann, was noch nicht ist, wenn Gottes Geist sie dazu gebrauchen will. Glauben zu können, vertrauen zu können, das ist also eine durch und durch hilfreiche und geradezu begehrenswerte Angelegenheit. Aber für Paulus gibt es ein Problem damit. Damit Menschen die Chance haben, mit diesem Glauben beschenkt zu werden, müssen sie davon erfahren. Und dafür braucht es welche, die sich senden lassen und das Evangelium bekannt machen. Und die gab es auch. Paulus war ja einer von ihnen. Und sie sind in alle Welt hinausgezogen, den Glauben an Gottes Güte und Macht zu predigen, der in Jesus Christus so eindrücklich auf den Punkt gekommen ist. Doch nicht alle haben auf das Evangelium gehört, schreibt Paulus. Und da formuliert er sehr vorsichtig. Nicht alle, damit meint er dem Zusammenhang nach nicht alle Juden. Und eigentlich muss man sagen, ganz wenige, fast keiner, im internationalen Vergleich verschwindend. Das Judentum ist nicht christlich geworden. Die wenigen judenchristlichen Gemeinden in Palästina sind bald verschwunden. Durchgesetzt hat sich die nicht-jüdische Version des Christentums. Paulus macht das Mühe, dass Gottes erwähltes Volk seinen von Gott erwählten Retter mehrheitlich ablehnt. Allerdings fühlt er sich dabei in guter Gesellschaft. Jesaja sagt: Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Das ist ein Zitat aus dem bekanntesten Gottesknechtslied. Da heißt es 3 Verse später: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf uns unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Urgemeinde hat das auf Jesus hingelesen. Das Judentum tut das nicht. Sie haben es gehört, schreibt Paulus, aber sie haben nicht darauf gehört. Das geht. Predigt ist nicht Hypnose oder sonst irgendein Psychotrick, dem man sich nicht entziehen könnte, Gott sei Dank. Es braucht eine Offenheit dafür, die wir selber mitbringen müssen. Alles Weitere ist dann Gottes Sache. Hören wir auf die gute Botschaft? Peter Wick, ein Schweizer Theologe, hat bemerkt, dass der Abschnitt mit dem Bekennen des Mundes anfängt und dann erst vom Glauben des Herzens spricht. Er sagt, dass der Glaube nicht immer als etwas Innerliches anfängt. Ich weiß nicht, wie das bei euch so war. Es kann auch mit dem Bekennen anfangen und das Herz hinterherziehen. Jesus sagt in der Bergpredigt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Er sagt nicht, wo dein Herz ist, da ist auch dein Schatz. Erst kommt die Entscheidung für den Schatz und die lenkt das Herz in Richtung des Schatzes. So ist es auch mit dem Bekennen. Wir können unser Herz damit steuern und das tun wir jeden Tag. Wenn wir immer nur negativ reden, über Corona, über die Politik, über andere Menschen, über das Wetter und so weiter, dann zieht das unser Herz ins Negative. Wenn wir damit aufhören und anfangen, das Positive zu suchen und darüber zu reden, dann wird sich in unserem Innern eine positive Grundstimmung ausbreiten. Das ist ganz einfache Seelenhygiene. Paulus schreibt, dass es mit dem Glauben ähnlich laufen kann, wenn wir diese Reihenfolge ernst nehmen. Wir können uns dafür entscheiden, dass dieser Glaube unser Schatz sein soll, weil er das Gute ist, das uns Freudenboten verkündigt haben. Wir können uns einfach dazu bekennen, auch wenn uns noch sehr vieles fehlt und wir denken, ich bin noch gar nicht so weit. Aber etwas in uns kann sagen, das ist das Gute und das will ich und dazu bekenne ich mich. Und das wird unser Herz hinterherziehen. Schöner Gedanke. Wir haben heute die Wahl. Wir haben die Wahl, uns zu dem Guten zu bekennen, um das es in jeder Predigt geht. Zu dem Gott, der seine Güte und Macht in Jesus Christus gezeigt hat. Das wendet unser Herz zum Glauben, auf die eine oder andere Weise, zum Vertrauen. Zum Vertrauen darauf, dass Gott die unsichtbare Wirklichkeit aller Dinge ist, auch unseres Lebens. Zum Vertrauen darauf, dass wir mit ihm rechnen können und dass wir unser Leben auf ihn bauen können, wie ein Haus auf einen Felsen. Es lenkt unser Vertrauen darauf, dass wir ihm nicht egal sind, dass er uns liebt und uns im Leben und Sterben nicht verlässt, dass wir von ihm herkommen und zu ihm hingehen und zum Vertrauen darauf, dass Gott seine Wahl schon getroffen hat. Er hat nämlich dich gewählt. Du bist ihm recht und du sollst in Zeit und Ewigkeit mit ihm vereint sein. So ist alles und so wird alles gut. Amen.